Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Mein Name ist Rita Molzberger.
Wir haben eine erneute Late-Night-Show. Wir sind beide ein bisschen, ich sag mal, malat. Ja. Wir versuchen das trotzdem irgendwie auf die Reihe zu bekommen, denn wir fühlen uns euch gegenüber verantwortlich.
Der Sache gegenüber.
Natürlich, aber auch den Hörerinnen und Hörern gegenüber, weil wir haben ja so eine Regelmäßigkeit etabliert über die letzten 4 Jahre. Das ist ja schon so, dass man sich da verantwortlich fühlt, dem auch irgendwie gerecht zu werden.
Das stimmt. Ich bin immer noch so erstaunt, dass es euch alle gibt und habe deswegen so ein komisches Gefühl, wenn ich sage, die Hörerinnen und Hörer, aber es gibt welche und das ist sehr toll, ja.
Ja, und tatsächlich ist das auch das Thema, das wir uns für heute ausgesucht haben, Verantwortung beziehungsweise so ein bisschen dieses Wahrwand zwischen Verantwortung und Schuld. Und mir ist das Thema brennt mir schon länger auf der Seele und dann gab es aber aktuelle Anlässe und zwar irgendwie zwei. Zum einen gab es ein Gespräch zwischen der Künstlerin Moshtari Hilal und einem Geograf, wie heißt das? Politischen Geografiehistoriker, sowas in der Richtung. Und die haben über Nazi-Erbe gesprochen. Und zwar gibt es in Berlin eine Buchhandlung, die heißt She Said. Und die Inhaberin dieser Buchhandlung ist die Enkelin von einem Menschen mit Nazi-Hintergrund. Also den Begriff haben die beiden geprägt, Mensch mit Nazi-Hintergrund. Und das Spannende fand ich daran, dass sie gesagt haben, naja, sie ist jetzt nicht schuld, sie hat keine Schuld an dem, was ihr Großvater getan hat, aber sie hat eine Verantwortung, das aufzuarbeiten.
Also sie ist der Mensch mit dem Nazi-Hintergrund, ne?
Und genau, Mensch.
Ja.
Die Menschin,
genau.
Die diesen Buchladen eröffnet hat. Und das ist halt ein querfeministischer Buchladen, bei dem auch vor allen Dingen Frauen und Transpersonen eben einen Safe Space haben wollen, auch rassifizierte Frauen. Und deswegen müsse man einfach erklären, woher das Kapital kommt, zum Beispiel, weil ja im NS sich so viele Menschen bereichert haben. Das war so die eine Nummer, wo ich dachte, wie viel Verantwortung hat man da eigentlich oder jede einzelne Person, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ja schon ein Thema, das wir gerade oder das so gerade allgemein im Raum wabert. Ne? Mhm. Und das andere war, dass ich irgendwie mal wieder über meinen Vater nachdachte und mich an diesen Satz erinnerte, warum er sich sozusagen nicht am Haushalt beteiligte oder auch bei vielen Dingen irgendwie sich nicht beteiligte, was so Kosten anging. Und dann hat er sich immer ganz großspurig hingestellt und gesagt, naja, ich trage ja hier die Verantwortung. Mhm. Ja? Und diese Verantwortung ist ja auch das, womit argumentiert wird, dass zum Beispiel Manager und Managerinnen utopische Gehälter einkassieren können,
stimmt,
weil die
ja
tragen ja diese, und diese Verantwortung, das muss ja so wertvoll sein, ja, wenn man wenn man das so teuer rauskauft, ne?
Ja.
Das muss ja
kostet teuer.
Genau.
Was kostet die Welt? Ich nehme 2 Verantwortungen.
Genau. Und deswegen kam ich so drauf, dass das ja irgendwie auch schon ein absurdes Konstrukt ist. Ne? Oder etwas, das sehr schwer wiegt, ne? Das auf den Schultern lastet. Die Verantwortung lastet auf seinen vor allen Dingen Schultern ja häufig in so einem patriarchalen System. Und deswegen fand ich es so spannend, mal auf diese Verantwortung zu gucken, was das denn ist. Wem gegenüber verantworten wir uns eigentlich? Haben Tiere auch Verantwortung? Mhm. Ja? Oder haben das nur Menschen, weil wir eben sprachlich antworten können, also was verantworten wir da, wem verantworten wir uns, oder ist es eine Verantwort?
Vergegnung.
Ja, Vergegnung, ja. Verantwortung, so, über sowas sinnierte ich wild.
Ja, es wirkte ganz strukturiert, wie du das in eine Frage-Mail schrubst.
Ja, in der Mail wirkte das noch strukturiert, wenn ich es jetzt ausspreche.
Ich dann beantwortete mit, das kann ich alles nicht beantworten, ich weiß es nicht, warte, ich recherchiere 6 Jahre und dann melde ich mich wieder.
Rita hat nur 6 Tage recherchiert,
ja.
Nur, in Anführungsstrichen.
Das wird man dieser Folge leider anmerken.
Ja.
Es gibt ja welche, da habe ich dann schon immer ganz viel zugelesen und dann habe ich das Gefühl, okay, da kann ich aus dem Vollen schöpfen. Es ist jetzt nicht so, als habe ich in meinem Leben noch nicht über Verantwortung nachgedacht.
Niemals.
Nee, ach, das ist mir fremd. Das
Menschen mit Kindern denken nicht über Verantwortung nach.
In dem Sinne tatsächlich, ja, geht das so auseinander. Also als Privatmensch drüber nachzudenken, ist nochmal anders als wissenschaftlich drüber nachzudenken und geisteswissenschaftlich drüber nachzudenken, fürchte ich. Natürlich geht das in eins, denn jede Theorie ist nur so gut, wie sie sich in der Praxis bewährt. Aber ich war es nie so isoliert angegangen. Ich habe das nie als Thema selbst auf den Sockel gehoben und geguckt, so und jetzt gucke ich mal, wie es von hinten aussieht und von unten und von oben, sondern das kam immer im Zusammenhang mit anderen Themen vor und zwar häufig eben auch im Zusammenhang mit Sprache, Antwort, Verantwortung, im Zusammenhang mit der Bedeutung des Fremden, des anderen Menschen und so weiter. Mhm. Da kommt man um das natürlich nicht herum. Aber ich habe es, wie gesagt, noch nicht so isoliert betrachtet und vor allen Dingen noch nicht historisch. Kann ich auch nicht, bin ja keine Historikerin, aber ich weiß, was mich an deinen Fragen so aufgeregt hatte.
Also nein, aufgeregt. Ich bin aufgeregt.
Aufgeregt im Sinne von, ich laufe wie ein kopfloses Huhn herum und mache, weiß ich nicht. Oh, noch ein Korn. So fühlte ich mich, weil du, das Telefon
klingelt. Weil hier ein Telefon klingelt. Es fühlt sich die Rita verantwortlich, daran zu gehen.
Das hat seit Jahren nicht mehr geklingelt. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Ich stell das mal aus.
So. Während Rita das Telefon beruhigt hat, habe ich nochmal, weil ich das für meine Pflicht hatte, kurz nachgeguckt, wer der andere Künstler war, also politischer Geograf. Sinchujan Varataraya ist das, Berliner, ja, politischer Geograf, der macht so Stadtführungen zum Kolonialismus und ähnliches. Mhm. Und die haben wirklich sehr kluge Gedanken auch geäußert. Also das ist ein Instagram-Live-Talk gewesen und wer Lust hat, der kann sich den auch gerne angucken. Ich verlinke das auch nochmal. Ich finde das von den Gedanken her sehr spannend, was da passiert ist oder was die besprochen haben. Da gibt es auch, die haben auch einfach viel recherchiert. So.
Ja, genau, das ist ja der Punkt, an dem ich auch stehen geblieben war, bis es klingelt, dass dieses viel Recherchieren auch in historischer Hinsicht etwas ist, was ich so nicht kann. Dass aber die Frage ja neuralgisch ist, wann hat denn das überhaupt alles angefangen? Seit wann sprechen wir in der Weise von Verantwortung, wie wir von ihr sprechen? Und ich dachte sofort, oh Gott, das kann ich auf keinen Fall beantworten. Dann habe ich angefangen nachzudenken, worüber, über welche Brücken sozusagen mir Verantwortung immer schon mal begegnet war. Und denke dann jetzt doch hoffentlich vorsichtig etwas drüber sagen zu können, wie die Zusammenhänge sind, die man dann auch zeitlich einordnen kann. Aber HistorikerInnen mögen mich berichtigen, wenn ich lauter Quatsch erzähle. Also vielleicht.
Es kommen übrigens fast nie Berichtigungsmails, nee? Wenn du sowas sagst.
Das ist gut. Vielleicht wirke ich einschüchternd. Droh. Nee, ich glaube, ja. Ich spreche ungeschützt, das ist so, ist immer ein bisschen schwierig, das ist nicht so richtig Wissenschaft, was wir hier tun, aber es ist auch nicht völlig an Wissenschaft vorbei und vielleicht verzeiht man mir dann mehr. Sehr freundlich.
So halb kopflos.
Ja, genau. Bock, bock, bock. Folgendes wäre eine, ich lese einfach mal die Definition aus dem Lexikon der philosophischen Begriffe vor, nur den allerersten Satz, das wird natürlich erweitert und differenziert, aber dass wir mal so Arbeitsmaterial haben. Und die wäre: Verantwortung ist das Aufsichnehmen der Folgen des eigenen Tuns, zu dem der Mensch als frei handelnde Person sich innerlich verpflichtet fühlt, da er sich selbst seinen eigenen Willensentschluss zurechnen muss. Da ist jetzt so vieles problematisch drin, weil das fängt das eigene Tun
das
fängt
schon an.
Das
ist ein Lexikon.
Ja, das ist schon Link, ne?
So, ich erkläre euch das mit möglichst vielen Fachworten, die ihr dann auch wieder nachschlagen müsst. Viel
Spaß.
Ja,
es sind
damit.
Aber bei den meisten auch gar keine Verweise dabei, ist das gemeine, weil, also bei Personen schon, weil Personen natürlich ein Begriff ist in der Philosophiegeschichte, der hoch auch normativ aufgeladen ist und schwierig ist, im Gegensatz zu Individuum oder Mensch oder so, aber auch so Sachen wie frei handelnde Person, ja, freies Handeln, ja, wie frei sind wir? Ne? Das ist so eine Riesendebatte, die unbedingt weitergehen wird. Die wird ja nicht entschieden, ob wir determiniert oder frei sind oder sich innerlich verpflichtet fühlen. Was ist dieses Innen und wo ist das Außen?
Ja, wer bestimmt was verpflichtet? Also wieso? Wann verpflichtet man sich wozu?
Genau. Und das mit dem Willensentschluss ist natürlich auch total schwierig. Wer entschließt sich dazu was? Wo kommt der Wille her? Das ist ja schwierig mit den Definitionen.
Kannst du in die Tonne treten, das Lexikon?
Nein.
Das wirft ja mehr Fragen auf, als dass es Antworten
Deswegen
gibt.
Deswegen ist es ja ein so gutes Lexikon. Ich kann ja auch noch den Rest des Artikels vorlesen, aber dann hätten wir die Folge auch schon geschafft.
Und dann reichen wir sie wieder beim Einschlafen-Podcast
ja, genau,
von Tobi ein.
Genau. Tobi braucht keine Konkurrenz, der macht das so schön. Mit dem will ich übrigens auch mal diskutieren. Naja, das ist ein anderes Thema.
Wann anders.
Ja, genau. Aber es wirft ja viele Fragen auf, diese versuchte Definition. Und trotzdem sind ja die einzelnen Aspekte, auch wenn sie problematisch sind, offensichtlich Bestandteil des Diskurses über Verantwortung und man kommt um sie nicht herum. Mhm. Also die Frage, inwiefern sind Menschen denn Urheberinnen und Urheber ihres Tuns, ist eine, die wir klären müssen, weil wenn wir nicht so richtig, ne, wenn wir nicht zurechnungsfähig sind, juristisch sozusagen, dann können wir von Verantwortung nicht sprechen. Das macht man ja auch nicht bei zum Beispiel kleinen Kindern oder anders beeinträchtigten Personen.
Aber das ist auch so spannend, dass es genau darum ja auch geht, wenn es darum geht, um Verantwortung zu übernehmen, dass man das ja häufig nach außen verlagern möchte gerne.
Ja,
in
ja,
welcher
klar.
Form auch immer. Das war ich nicht, sondern das hast du so wahrgenommen.
Das ist sehr praktisch, ja. Oder dass Firmen sich einfach ganze bürokratische Gebilde dazu leisten, die dann die Verantwortung tragen, also irgendwie so eine Ethikkommission oder so, da muss man sich selber nicht so ethisch korrekt verhalten.
Oder dass man sich nicht verantwortet und einfach nur sagt, naja, bis gesetzlich ist es erlaubt.
Ja, genau.
Das ist ja auch so.
Ja, das liegt alles daran, ne? Also dass wir das zwischen innen und außen irgendwo zu verorten suchen. Und wir müssen natürlich fragen, okay, wenn es da schon darum geht, Rechenschaft abzulegen, dann bitte vor wem denn? Weil es gibt natürlich diesen Sonderfall, der hier in der Definition so leicht daherkommt, nämlich Rechenschaft vor sich selbst abzulegen, sich innerlich verpflichtet fühlen oder sich selbst verpflichtet haben. Dann spricht man aber eigentlich, wenn man ganz genau sein will, tatsächlich noch von Gewissen. Selbstverpflichtung, Selbstverantwortung ist auch noch mal was anderes als Gewissen. Also Gewissen ist so die innere Stimme, die anzeigt, wo denn hier moralische Fragen sein könnten.
Das ist so selbstnormativ.
Ja, genau. Wir sprachen drüber.
Ich weiß.
Und wenn es ums Menschsein geht im Ganzen und darum, sich als Mensch irgendeinem Ideal oder Versprechen anheimzustellen, dann ist natürlich auch die Frage, was ist denn Menschsein? Und Menschsein ist Mitsein mit anderen. Also können wir da auch nicht bei uns beginnen und sind dann fertig, sondern müssen die anderen alle mitdenken. Und das macht es zu einem so großen Thema, dass ich da halt gleich schon wieder Angst kriege. Oh, da kann man gar nicht sinnvoll drüber sprechen. Aber ja, das kann man halt, glaube ich, schon. Also zum einen anhand deiner Beispiele können wir uns, glaube ich, entlanghangeln. Und zum anderen darf man sich ja auch leisten, diese einzelnen Bestandteile der Definition mal näher anzugucken. Warum nicht?
Ich finde auch die Frage nach dem Menschenbild ja sehr spannend, weil wir haben natürlich eins, ein Ideal des Menschenbildes, aber das ist total eurozentrisch. Das, was wir hier haben, das ist ja auch wirklich ein seltsames Menschenbild. Das ist auch irgendwie so ein bisschen.
Es ist selbst hier eins von vielen.
Es ist ein. Ich sage ja nur, wir haben eins, das wir sozusagen als Ideal hinstellen, dem wir uns alle verpflichtet fühlen sollen, das aber ja in der Realität gar nicht tun, sondern irgendwie eigene Menschenbilder zugrunde legen und auch eigene Gesellschaftsbilder. Ne? Also das, wir haben, ich glaube, das ist so eine individuelle Verzerrung der Wahrnehmung und deswegen finde ich, es ist ja auch nicht die eine Verantwortung, sondern es wird ja über Verantwortlichkeiten auch immer gestritten. Ne? Also wer trägt oder wer muss sie tragen, wer will sie tragen, wer soll sie tragen? Ne? Wenn wir zum Beispiel vom Staat sprechen, wo soll der Verantwortung übernehmen und wo soll er aber auch gefälligst die Finger davon lassen? Ne? Also wo soll er uns in Ruhe lassen? So, das ist ja.
Ja, was ihnen gemeinsam ist, wenn wir schon von unterschiedlichen Menschenbildern sprechen oder auch von Staaten, die ja Menschengebilde sind, dann würde ich sogar sagen, es ist nicht eurozentristisch, wie wir sprechen, sondern es ist anthropozentristisch. Also es stellt den Mensch halt sehr in den Mittelpunkt. Und das macht diesen Diskurs schon im Allgemeinen aus, dass wir von Verantwortung üblicherweise sprechen, wenn wir vom Menschen sprechen. Weil deine Eingangsfrage, ne, wie ist das mit Tieren und so weiter, weiß ich nicht, selbst sehr hochentwickelte Wesen, denen wir das zusprechen würden, zeihen wir nicht so, wie wir das mit Menschen tun. Also wenn ein Elefant irgendwie der Tierpflegerin auf den Fuß latscht, sagen wir nicht, so, das hättest du aber irgendwie, das musst du jetzt verantworten oder so.
Eher Schadenersatz, nicht. Ich hätte gerne Schadenersatz vom Elefanten, mein kleiner Zeh ist gebrochen.
Ja, ich glaube, da bricht mehr, aber ein sehr, sehr kleiner Elefant muss es gewesen sein.
Aber die sind sehr, sehr zart. Die haben auch sehr empfindliche Sohlen. Stimmt. Vielleicht würden sie es gar vorher merken und dir wirklich nur ein bisschen den Zeh brechen.
Ja, weil sie sich nicht schuldig machen wollen. Man weiß das auch alles nicht. Man weiß nicht, was andere Wesenheiten empfinden. Und das ist für uns aber Grund genug, uns abzugrenzen. Das stelle ich einfach mal als Phänomen fest. Ob das richtig oder falsch ist, ist eine ganz andere Frage. Aber Menschen grenzen sich in der Weise ab, dass sie sagen, das ist eine Frage für Menschen. Ja, wer sich vor was verantwortet, ist eine grundsätzlich menschliche Frage. Und natürlich hängt es dann an dem Menschenbild, das wir so haben. Und das, jetzt kommen wir so langsam in die Thesen des Historischen, hat sich gewandelt im Laufe der Zeit. Mit den Umständen zusammen natürlich, ja nicht einfach so. Ist ja nicht, jemand wacht auf und sagt, ich hätte mal ein neues Menschenbild, habe ich heute Nacht schon geträumt. Guck mal, gefällt es dir
nicht
auch so gut wie mir. Also bei mir passiert sowas, aber dann reagiert das Gegenüber genau wie du und dann isst man halt ein Müsli und dann ist wieder vorbei. Dann ist es ja auch irgendwie verboten, immer diese Homo-Formulierungen zu machen, obwohl sie so toll sind. Ich las kürzlich über den Homo Empathicus.
Achso, ich dachte, der Homo Verantworticus.
Den gibt es bestimmt auch. Und dann gab es eine Fußnote nach dem Homo Empathicus und der Autor schrieb, dass sein akademischer Lehrer ihm immer verboten habe, diese Formulierungen zu benutzen, aber das ist jetzt seine Emanzipation, das trotzdem zu machen. so mit einem Augenzwinkern.
Auch schön, wenn man so einen lateinischen Mittelfinger formulieren kann.
Ja, genau. So, das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Nimm das, Seite 17. So ist Schreiben übrigens. Aber gut, also man wacht eben nicht einfach so mit einem neuen Menschenbild auf, sondern das ist tatsächlich meistens den Umständen und dem Denken, das so gerade im Schwange ist, dem Diskurs auch den materiellen Umständen natürlich, ne, um mal hier marxistisch zu argumentieren, geschuldet. Und da war es einfach früher nicht besser, aber anders. Das wäre jetzt meine These. Also ich denke schon, man findet Autoren und Autorinnen, die das hoffentlich bestätigen, dass gerade so noch vor dem 15., 16. Jahrhundert, also im Mittelalter, der Erlebenskreis dessen, wofür ich verantwortlich sein kann, eher klein war. Und zwar sowohl räumlich als auch zeitlich. Also man trug Sorge für die Kinder und Kindeskinder, alles, was man noch so innerhalb der eigenen Lebenszeit zu versorgen hatte, das ist ja irgendwie auch ein Sorgebegriff. Und für eine Reichweite, in der man sich tatsächlich bewegte.
Ich finde das gerade einen mega spannenden Gedanken. Ich habe gerade so ein Gehirnerlebnis.
Das war bei mir auch so. Als ich dann tatsächlich endlich draufkam, dass es damit zusammenhängen könnte, dachte ich so, ach so, ach, die Frage war so toll von Nora und jetzt gibt es eine mögliche Antwort. Da bin ich total drauf abgegangen.
Nee, nicht mal das, aber ich dachte gerade so über Reichweite, über das, was wir verantworten können und sozusagen wie unser Handeln wirkt, also jetzt mal abgesehen von Chaostheorie und Schmetterlingseffekten und so, aber dass sozusagen unser Handeln auf ein bestimmtes, sehr eng definierbares und gut definierbares Umfeld eine Auswirkung hat. Ja. Das hat ja was damit zu tun, dass das auch vorhersehbar ist auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Also Leben ist natürlich immer hochzufällig und es kommen Dinge dazwischen, mit denen wir nie gerechnet haben und so. Aber wir können eigentlich den Wirkungskreis unserer Handlungen gut abschätzen, weil diese Reichweite so begrenzt ist.
Ja, genau.
Und das ist irgendwie ein total beruhigender Gedanke.
Ja, man kann sich dann darüber aufregen, dass er so beruhigend ist und auch darauf kommen, dass das irgendwie total verlogen ist. Ich dachte gerade an einen Roman, Zündels Abgang, wo er sich so schrecklich aufregt, dass seine Frau immer abends schon die Sachen fürs Frühstück rausstellt, so den Frühstückstisch deckt. Also wer sagt denn bitte, dass wir morgen noch da sind und dass heute Nacht nicht die Welt untergeht? Das ist eine Unverschämtheit, abends den Frühstückstisch
zu decken. Wie anmaßend die Zukunft vorherzusagen.
Ja, genau. Und im großen Stil machen wir das aber jetzt dauernd. Ne?
Ja.
Und das macht schon einen riesen Unterschied. Also ich glaube, das ist Max Weber gewesen, der da die unterschiedlichen Ethiken mal ausdifferenziert hat als erster, in Anschluss an Scheler. Also ja, alles ungefähr zur gleichen Zeit, so ja, nicht so wichtig, das kann man nachlesen, aber vor allen Dingen in Bezug auf Kant und die Lektüre seiner Gesinnungsethik, diese erstmal als Gesinnungsethik zu, neudeutsch würde man sagen, zu labeln und zu sagen, okay, bei Kant geht es darum, da haben wir schon so oft drüber gesprochen, dass man eine Handlung in der richtigen Gesinnung vollzieht, dass man sie aus den moralisch richtigen Gründen tut, dass man sie tut aufgrund des kategorischen Imperativs, weil man eingesehen hat, dass das überbordend viel bedeuten sollte für alle Menschen, was man da gerade tut. Und bei Max Weber ist es so, dass er sagt, das ist eben Gesinnungsethik, also die Gesinnung muss richtig sein und dann mal gucken. Demgegenüber müssten wir aber eigentlich sowas wie eine Verantwortungsethik einfordern, gerade weil unser Handeln ja nicht nur von unseren möglicherweise guten Intentionen bestimmt ist, sondern auch Folgen hat. Und die Absehbarkeit dieser Folgen ist natürlich mit einem großen Fragezeichen versehen, aber sie ist da. Das wissen wir. Auch wenn wir schlecht abschätzen können, welche Folgen unsere Handlung alle haben wird und wie die sich in die Welt so verteilen wird, wissen wir doch, dass unser Tun Folgen hat. Sonst würden wir ja nicht handeln.
Das stimmt. Mir fällt gerade dazu noch eine Geschichte ein, die ist jetzt gerade erst passiert, nämlich von einem Moderator bei Bayern 3, der eine Band rassistisch beleidigt hat. Eine Band mit sehr großer Reichweite, also BTS. Und daraufhin haben sich die AnhängerInnen dieser Band beschwert in den sozialen Netzwerken. Und BTS ist wirklich, hat weltweit eine riesengroße Community. Und daraufhin hat sozusagen die Äußerung dieses Bayern 3 Moderators weltweit Schlagzeilen gemacht. Und das meinte ich
da auch nicht mit gerechnet.
Genau, aber das meinte ich mit, wenn deine Reichweite so eingegrenzt ist, wenn, ne, also grundsätzlich, natürlich können auch diese Handlungen große Folgen haben im Kleinen, ne, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach geringer. Aber wenn du jetzt sozusagen an einem kleinen Fleckchen der Erde etwas in ein Mikrofon sprichst und das macht das Ganze hier noch viel gruseliger, aber wir beleidigen auch keine BTS-KünstlerInnen, auf jeden Fall.
Ah, nein.
Wir versuchen es. Es ist nicht unsere Absicht. Und wenn wir es tun, würden wir uns, glaube ich, tatsächlich dafür entschuldigen und Verantwortung übernehmen. Das ist nämlich der nächste Schritt.
Ja.
Es gab wieder so eine Non-Pology. Also wie das ja häufig passiert bei Rassismus, dass dann gesagt wird, wie ich es eingangs auch gesagt habe, es tut mir leid, wenn sich davon jemand angegriffen fühlt. So, also,
es tut mir leid, dass ihr euch angegriffen fühlt. Ich habe ja nichts falsch gemacht.
Genau. Ja, und deswegen kochte das dann halt nochmal hoch. Aber so, ne, klar wissen wir, dass unsere Handlungen Folgen hat, aber ich glaube, es ist schon ein bisschen beeindruckender, wenn wir wissen, dass, dass es sehr weit rausging. Also, dass unsere Reichweite so riesig ist und dadurch sehr viel unvorhersehbarer.
Ja. Das ist auch schon Hannah Arendts Argument und darauf antwortet.
Die kannte doch noch gar
Hans
kein Internet.
Jonas. Die konnte aber schon sehr weit denken.
Allerdings.
Ja. Diese Unvorhersehbarkeit ist natürlich was, woraus man ganz positive und negative Schlüsse ziehen kann, was dann möglich ist und was alles unmöglich wird. Aber um bei diesem Punkt mit der Verantwortlichkeit zu bleiben in der Ethik, ist es ja genau das, was du schilderst. Zum einen wächst das Verantwortungsgefühl vielleicht, aha, mein Handeln hat Reichweite, weitreichende Folgen und so weiter. Zum anderen schnurrt das aber auch so auf einen Punkt zusammen, nämlich wieder bei mir, wenn ich sage, ich kann das ohnehin alles nicht absehen. Es ist so komplex, egal was ich tue, dann kann ich jetzt auch machen, wie ich so denke. Und das ist eben der Unterschied zu den, ja, ich würde sie nennen, die nächsten Ethiken, die eben früher bei den kleinen Reichweiten herrschten, bezogen auf das Hier und Jetzt und bezogen auf ein jetzt stattfindendes, gutes, gerechtes Leben, stellst du dir diese Fragen schon auch für andere mit, nämlich die, die vorkommen in diesem Leben. Wenn du aber das Gefühl hast, jetzt kommen so viele drin vor und so viel mögliche Zukunft, dass ich das überhaupt nicht mehr überblicken kann, dann hat das schon auch so die dunkle Seite der Überforderung, glaube ich.
Genau. Ja.
Und dann ist man schnell dabei zu sagen, ich kann das gar nicht verantworten und jetzt macht halt was ihr meint und muss jede selber wissen. Und das stimmt dann halt auch nicht mehr, weil unsere Wirkungskreise so eng eben nicht sind, aber auch so weit nicht sind. Also ich glaube, es geht tatsächlich um diese Pendelbewegung, sich einzufinden zwischen, okay, ich bin nicht nur verantwortlich für zwei Menschen, die jetzt mit mir auf den Quadratmetern, die ich gemietet habe, wohnen oder so. Ich bin aber auch nicht verantwortlich für die ganze Welt, nur weil dieses Internet sie mir sozusagen darbietet. Es geht vielleicht erstmal darum, diesen Geltungsbereich von Verantwortung für sich auszuloten. Und das ist schon die erste Frage von Verantwortung. Und auch die erste nötige Übernahme von Verantwortung. Das halt ernst zu nehmen, dass wir uns da irgendwie in die Mitte positionieren müssen.
Aber das ist so, ich finde das tatsächlich spannend, weil diese Reichweiten uns ja auch was über unsere Wirkmächtigkeit sagen. Ne? Und Selbstwirksamkeit.
Ja, ja.
Naja, die kann ja gewollt und ungewollt. Also ich glaube, die Frage, die sich da stellt, ist, wie viel Bewusstsein haben wir für diese Selbstwirksamkeit? Also wie sehr sind wir auch davon überzeugt, dass das, was wir sagen, was wir tun, wie wir handeln, eine Wirkung hat auf andere Menschen und dass wir auch deswegen einfach sensibel damit umgehen müssen, ja. Zum Beispiel.
Also dieses Bewusstsein hat sich auf jeden Fall radikalisiert und das kann man historisch ziemlich genau sagen, mit Erfindung der Atomkraft, weil …
Ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit Atomkraft.
Warum nicht?
Keine Ahnung, darf ich nicht drüber … Also.
Weil Menschheit da zum ersten Mal deutlich und umfassend das Gefühl bekam, okay, wir könnten uns jetzt selbst auslöschen. Relativ easy.
Klingt total logisch.
Und ja, dass auch breit diskutiert wurde, dass da jetzt nicht nur westliche Welt, sondern eben alle, ne, also diese politischen Trennungen ergaben dann auch keinen Sinn mehr. Wenn man große Bomben schmeißt, dann ist es dann jetzt vorbei. Wenn Radioaktivitätsunfälle passieren, dann war es das. Also da hat das schon nochmal neue Fahrt aufgenommen. Die meisten Sachen, die ich auch in der Literatur gefunden habe, das kann jetzt an meiner Art zu recherchieren liegen, aber ich glaube schon, dass da auch was dran ist. Jetzt für unseren Umkreis, den kleinen eurozentristischen, sind wirklich aus den 80er, 90er Jahren, da kam wirklich nochmal sehr viel zum Thema Verantwortung. Und das mag daran liegen, dass man auf einmal eben die Kategorien Zukunft und Natur neu denken musste. Die musste man nicht denken, als man in diesen nächsten Ethiken war. Also Zukunft war halt, wie gesagt, Enkel, vielleicht noch eine Generation mehr. Und Natur war, was kann ich der Scholle abbringen, um meine Not zu wenden? Mal doof gesagt jetzt. Ne? Aber dass wir unseren Planeten zerstören können und uns damit folgende Generationen als diejenigen, einfach versagt bleiben oder nur noch so wenige übrig bleiben, dass sie uns maximal noch als die Schuldigen erinnern können, die Scheiße gebaut haben.
Wenn noch jemand da ist zum Erinnern. Ne?
Genau. Oder dass es dann einfach vorbei ist, das ist halt relativ neu. Und das hat das Denken neu bewegt. Weil Radioaktivität, wie lange hält die? So 20.000 Jahre, ne?
Ja, kommt auf die Menge an da und auf das, glaube ich.
Passen theoretisch relativ viele Generationen rein.
Das können wir schon nicht überblicken.
Ja, genau. Und auf einmal bekamen eben, wie gesagt, diese Kategorien Natur und Zukunft ein ganz neues Gewicht in der Verantwortungsdebatte. Und der Maßstab wurde dann eigentlich die mögliche Permanenz menschlichen Lebens als solches.
Ich finde das gerade mega spannend. Also ich bin auch gerade so in Gedanken bei Tschernobyl, bei ich darf nicht draußen spielen, ich muss meine Finger waschen, als wenn das irgendwas gebracht hätte. Ja. Ich soll die nicht in den Mund nehmen. Niemand wusste, was passiert, wenn es regnet. Also so krass. Also es war wirklich für mich auch total eindrücklich. Auch die Kinder von Schevenborn ich habe Horror.
Es gab so viele Jugendbücher auch darüber.
Ja, ich habe wirklich, ich habe so krasse Albträume gehabt von diesen Kindern von Schevenborn.
Ja, Strahlenkrankheit wurde da auch echt mies dargestellt. Also realistisch halt, ne?
Ja,
also,
absolut. Und das ist so, mir ist es wirklich total nachhaltig in Erinnerung als Gefühl. Interessanterweise scheinen wir aber auch das einfach wieder zu vergessen.
Ja, oder sind jetzt neu betroffen von derselben Sache. Auf einmal sind wir ja wieder irgendwie alle bedroht. Ne? Jetzt ist dieses Virus, das Virus ist die Sau, die durchs Dorf getrieben.
Aber es gibt, nicht, sehr so, flapsig, es gibt aber nicht so viele Leute, die, glaube ich, die Schäden von Atomkraft bezweifeln.
Ja, das stimmt. Und es löscht auch die Natur nicht in der gleichen Weise aus. Es hat einfach andere Gegnerschaft. Ja. Aus gutem Grund wahrscheinlich. Ja. Aber ja, dass sich Menschen so als Herrinnen und Herren und Eigentümer der Natur gesehen haben, das hat halt sehr lange sehr gut funktioniert. So mit der Industrialisierung beginnend, dass man das auch nicht mehr nur nutzte, sondern vernutzte, also Ressourcen auch einfach verbrauchte.
Auch im schlechtesten Sinne des Wortes.
Ja, genau. Das war eine Zeit lang dann sehr selbstverständlich und es gibt eine mögliche politische Erklärung, das ist zumindest eine These, nämlich auch, dass das für unsere Kreise mit der Entwicklung des Wohlfahrtsstaates zu tun hat. Und zwar egal, ob links oder rechts, ob kapitalistisch oder sozialistisch. Aber es fußt auf einer Idee von Wohlstand, die dann wiederum Wachstum braucht. Mhm. Und Wachstum kann nicht in dem Sinne auf Natur Rücksicht nehmen, dass man da sagen könnte, okay, dann eben kein Wachstum, wenn es jetzt gerade mal nicht mehr hergibt, ne? Sondern fußt einfach darauf, dass die Lebensgrundlage nicht bewahrt, sondern ständig gesteigert werden muss. Und insofern ist das ganz logisch, dass das eine Zeit lang irgendwie einfach noch keine wichtige Kategorie war, bis es dann total bedroht war. Und das ist leider auch so menschlich, dass wir es halt erst checken, wenn es 11:45 ist oder auch schon manchmal 12. Genau. Ja, ja. Also Menschen sind da halt so ein bisschen doof, weil sie auch so weit nicht gucken können. Also diese Reichweite ist ja ein Problem, weil wir sie nicht handhabbar machen können. Und Hans Jonas, der darüber nachgedacht hat, hat daraus gefolgert, wir müssten eigentlich die Fernwirkung dieses Handelns immer möglichst authentisch und möglichst drastisch und anschaulich darstellen. Also wie sieht so eine wüste, leere Erde mit noch einigen kranken Kreaturen denn wirklich aus? Und dann folgt daraus für uns alle, er nennt das beklemmende Furcht. Beklemmende Furcht. Und das ist das angemessene Gefühl, das wir haben sollten, um Verantwortung zu spüren. Das wendet sich ein bisschen gegen Ernst Bloch, weil er das Prinzip Hoffnung geschrieben hat. Und also, Jonas schreibt das Prinzip Verantwortung und sagt dann, nee, nicht aus der Hoffnung raus handeln wir besser, aus dieser Furcht heraus, dass wir es echt verkacken könnten. Daraus muss eigentlich unser Verantwortungsdenken entstehen.
Ja, aber ganz ehrlich, also, lieber Herr Jonas, ja. Aber dann könnten wir natürlich auch sagen, wir erziehen weiter Kinder so, dass sie möglichst Angst vor den Eltern haben, weil nur dann handeln sie verantwortlich. Da finde ich jetzt, nein,
das stimmt auch nicht, weil es nicht seine Kategorie ist, wir müssen Angst vor anderen Menschen haben, sondern wir sollten Angst davor haben, uns selbst und die Lebensgrundlagen zu entziehen. Und er benutzt das als Argument, um der Natur wieder ihr Recht sozusagen einzuräumen.
Aber ich will ganz ehrlich, ich finde, also ich glaube nicht, dass wir besser handeln und vernünftiger handeln und rationaler handeln, wenn wir Angst haben, weil wir sehen gerade, dass das nicht funktioniert. Menschen, die Angst haben, handeln hoch irrational. Also
die Furcht ist auch nicht dasselbe wie Angst und ja, ich bin dabei. Ja, okay. Ne? Ich bin es ist schwierig.
Diese Philosophen wieder.
Ja, tut mir leid.
Furcht, Angst.
Das ist doch alles dasselbe. Ich bin da auch dabei. Es gibt ja diesen Film Alphabet, Angst oder Liebe. Natürlich würde ich gerade als Pädagogin immer aus Liebe handeln wollen und nicht aus Angst. Da ist Angst kein guter Berater. Aber es geht ja eben jetzt auch nicht um zwischenmenschliches Handeln bei ihm, sondern um die Angst. Das ist eine relativ komplizierte Figur, obwohl sie so einfach ist. Verantwortung haben wir für Hans Jonas als Menschen, weil wir Verantwortung haben können. Das heißt, wenn wir sie haben können, haben wir sie auch schon. Und dann müssen wir uns fragen.
Also weil wir fähig sind, Verantwortung zu übernehmen, folgt daraus, dass wir es auch tun müssen.
Ja, genau. So. Und dann müssen wir uns natürlich auch nach den Bedingungen fragen. Und da sehen wir, Natur. sind wir irgendwie abhängig von. Sollten wir vielleicht nicht total unterjochen.
Die ist aber voll gemein, weil die übernimmt keine Verantwortung für uns.
Ja, das stimmt. Und das ist ein leider total asymmetrisches Verhältnis. Das ist schon so mit der Verantwortung. Und natürlich gibt es dafür so große Ähnlichkeitsanalogien, wie zum Beispiel die Eltern-Kind-Beziehung. Ja, da fordern wir auch nicht, dass, also genauso wie wir von der Natur nicht fordern, dass sie jetzt schon dankbar sein soll, weil wir so verantwortungsvoll gehandelt haben, fordern wir nicht.
Und gerade Fichtenwälder abholzen,
Und jetzt zeigen
wir sie hingepflanzt haben.
Zeigen sie da gar keine Dankbarkeit, wenn wir zwei haben stehen lassen.
Dabei vernichten wir gerade den Borkenkäfer, hallo?
Ja, der Borkenkäfer, der hat sich halt auch nicht benommen, ne?
Richtig. So.
Ja, ne, da sieht
der
man aber.
Der kriegt die Kreissäge am Schmecken.
Genau, lecker. Ja, ist ja wirklich so. Ey, die Songs aus der Zeit auch, ne? Karl der Käfer und so.
Ja, stimmt.
Die ganze Umweltpädagogik.
Mein Freund, der Baum ist tot.
Ja, 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 das kommt alles aus dieser Zeit. Ja. Ja, gut, das findet so seine Ausdrücke. Ästhetisch kann man was anderes darüber sagen, aber ich stelle nur fest, dass es in die gleiche Zeit fällt. Und diese Asymmetrie ist spannend, finde ich, weil wir bei Verantwortung selten dran denken, dass das irgendwie asymmetrisch ist, sondern wir würden immer sagen, ja, wir sind alle mitverantwortlich und da hat doch jede gleich viel Verantwortung, sondern das stimmt nicht. Meistens spüren wir Verantwortung, wenn etwas oder jemand hilfsbedürftig ist. Wenn da irgendwie, wenn wir gebraucht werden oder so, dann übernehmen wir Verantwortung. Und so fällt es uns auch leichter, auf Natur zu gucken. Man könnte ja auch sagen, was ist der Natur, ist scheißegal, ob wir da sind oder nicht. Also auch, ob sie vernutzt wird oder ausgebeutet oder was. Also möglicherweise ist ihr das egal, das wissen wir nicht. Ne?
Der Natur ist das egal, aber es hat halt direkte Effekte auf uns. Ich finde, das
genau.
Sieht man ganz schön, wenn man sich mal so den Tagebau in Garzweiler anguckt.
Ja, richtig. Und da fällt einem dann eben auf, ja, tatsächlich ist das so, dass das hier zusammenfällt. Wenn wir Verantwortung haben, dann haben wir sie für uns selbst. Also Menschen sind verantwortlich, weil sie Menschen sind. Wow. Schwer rauszurechnen, aber sie sind es im Horizont von Natur und im Horizont einer möglichen Zukunft für andere Menschen. Das liegt jetzt auch wieder an unserem Menschsein selbst, weil wir nun mal soziale Wesen sind. Wenn wir alleine klarkämen, könnten wir auch sagen, bloß mehr jetzt, nächste Generation brauche ich nicht. Ne?
Ja, aber dann wären wir, glaube ich, auch schon längst ausgestorben.
Ja, das wäre möglicherweise der Erde recht, aber auch das wissen wir nicht. Ne?
Das heißt,
aber
die Verantwortung ist der Apfel der Erkenntnis.
Ja, schon. Ja, weil sich an der Verantwortung entzündet, wir können nur durch uns selbst verpflichtet sein, aber auch nur im Horizont von Natur. Also es geht ja nicht anders. Die Natur, Jonas würde sogar sagen, die Natur verpflichtet uns. Wir sind diejenigen, die da antworten müssen. Deswegen diese Formulierung mit Furcht und so, das ist auch einfach ein Stück weit Didaktik. Ja, wir sollten ruhig mal kurz erschrecken, weil wir fähig sind, uns die verdammte Lebensgrundlage zu entziehen.
Aber ich finde, ja, dann hätte ich aber tatsächlich Furcht eher, also als Ehrfurcht, so ehrfürchtig
ja,
sein
ja,
von Natur
auch,
und
ja,
so.
Ja, klar.
Das finde ich zum Beispiel, weil ich finde, in Ehrfurcht steckt zum einen das Wort Ehren drin und aber auch so ein bisschen die Demut.
Ja.
Von mir aus nennt es Schöpfung, ist mir egal. Ne?
Ja.
Aber so einfach.
Da bist du ganz bei Jonas.
Mist, jetzt wollte ich mit
Tut
dem zanken.
Komm, da war der beste Freund von Hannah Arendt, jetzt zank nicht.
Ja, Hans-Jonas ist ja auch auf das Gymnasium gegangen, auf dem ich auch war. Und
nee,
mein
dann
Opa.
In dem Fall.
Also ich habe das quasi aus den Gemäuern gesogen.
Und du sagst, die hätten keinen eigenen Charakter. Ja.
Ich habe nichts gegen Steine, ich mag Steine sehr gerne. So, wir hatten auch schöne Steine in unserer Schule.
Ja,
wirklich so.
Wir nicht.
Sandstein und so.
Ja. Also der Punkt, an dem wir jetzt rumkauen, ist ja, wenn wir das ernst nehmen und Menschen sind als Wesen verantwortlich, weil sie es halt können, dann können wir es zum einen nicht abweisen und auch nicht auslagern. Also wir können natürlich sagen, ach, übernimm das doch mal kurz für mich.
Das machen ja genug.
Ist ja halt Augenwischerei, funktioniert nicht. Wie heißt das? Outsourcing, Verantwortungsoutsourcen, funktioniert einfach nicht. Und das ist, glaube ich, echt der spannende Punkt, wo mir auch nochmal sowas aufgegangen ist. Wenn wir jetzt an die Definition denken, es geht darum, wer ist vor wem, vor welcher Instanz für was verantwortlich, dann ist es streng genommen so, dass das, wofür wir verantwortlich sind und wovor wir verantwortlich sind, zusammenfällt, nämlich vor dem Menschsein. Wir sind für das Menschsein verantwortlich und zwar vor der Kategorie Menschsein. Und letztlich müssen wir dann so handeln, dass wir zukünftiges Menschsein ermöglichen. Und zwar möglichst gut. Das ist auch eine Art kategorischer Imperativ, aber ein ganz anderer.
Ich musste gerade genau daran denken. Ich wollte es reinwerfen und dann dachte ich so, ja, aber so 100% ist es nicht, aber schon auch.
Ja, genau. Was man sich damit einkauft, ist die Frage, warum sollten denn Menschen überhaupt auf der Welt sein? Finde ich. Weil man könnte ja gut auch fragen, ja, okay, wenn das alles so schwierig ist und wir der Welt da was weiß ich was antun. Wir könnten uns aber auch genauso gut selbst auslöschen. Dann müssen wir eigentlich mit jeder unserer Handlungen dafür argumentieren, dass wir uns nicht auslöschen sollten. Wir könnten. Wir müssen uns aber fragen, warum wir es nicht tun.
Stille.
Ja. Ja, das.
Habe ich so ein blankes Rauschen in mir, weil ich so denke.
Ja, es macht einen fertig.
Nee, das ist auch so, es ist so unmöglich, sich das vorzustellen.
Ja, und, geht mir auch so.
Und interessanterweise komme ich dann sofort mit, ja, aber ganz so scheiße sind wir jetzt auch nicht.
Sehr gut.
Obwohl ich eigentlich die ganze Zeit denke, wie schlimm alle sind.
Jetzt kommst du wieder mit deines Vaters Anekdote und der hat sich das nämlich auch gedacht. So scheiße bin ich jetzt nicht. Ich trage hier wenigstens die Verantwortung. Ja. Und was hat er damit gemeint? Was vermutest du denn, was er gemeint hat, wenn er das gesagt hat? Aber ich trage hier die Verantwortung.
Dass er sich natürlich aus allem rausstiehlt, wofür er tatsächlich handelnd verantwortlich wäre.
Ach so, also, der war so Gesinnungsethiker,
ja,
oder
ja.
Was?
Nee, der
hat wenigstens die richtige Denke dabei.
Das kann ich dir nicht mal sagen, aber das ist so bei ihm, ist, ich trage die Verantwortung, also ich muss am Ende sozusagen, bin verantwortlich für die Familie, so, aber arbeiten dafür müsst ihr.
Ah, verstehe.
Also weißt du, so die einfachen Arbeiten machen, so ja. Das Ackern dafür, so an das Repräsentieren nach außen und so ein Kram, also
ja, okay.
Ne, auch die finanzielle Verantwortung, was auch völliger Unsinn war.
Ja.
So, ich weiß nicht mal, wer von den beiden mehr nach Hause gebracht hat.
Oh Mann.
Es hat halt jemand ein regelmäßiges und jemand ein unregelmäßiges Einkommen.
Mhm.
So, ne? Also verbeamteter Lehrer ist halt was anderes als Selbstständiger.
Ja, verstehe. Also das war mehr so.
Das war tatsächlich ein Zuschauspiel. Ja, nee, das war aber wirklich im Sinne des Patriarchats. Das war wirklich diese alte Vorstellung, der Mann trägt die Verantwortung für die Familie.
Ja, und das war ja im römischen Recht auch so. Da haben wir halt noch lange von gehabt. Haben
von den Römern waren wir doch recht weit entfernt, so in den 80ern.
Na, nee, sind wir aber immer noch nicht rein rechtlich. Also dieser Grundgedanke Pater Familias, jemand steht einem Haushalt vor, und zwar nicht Haushalt im Sinn von Vater, Mutter, Kind, sondern alles, was so dazugehört, der hat sich eigentlich nicht geändert. Also ich meine, im Rest zahlt der vor Kopf sitzt. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja. Aber ich glaube, dass diese Dinge zusammenhängen und dass wir viel noch aus dieser Zeit übrig haben.
Das heißt, die Römer sind schuld?
Das römische Recht hat auf jeden Fall viel mit uns gemacht, ja. Aber sie haben auch den Viadukt gebracht.
Ich musste gerade an Römer geht nach Hause.
Ja, genau.
Römer geht in das Menschen Haus.
Menschen genannt Römer gehen das Haus. Ablativ, ablativ. Ja, genau. Das ist nicht so doof. Das hat schon doch, das hat weitreichende Folgen. Also wirklich, diese Figur des Pater Familias zählt noch dazu. Ja, aber Lokativ, den Lokativ. Domo.
Oh, jetzt sind wir in einer Life of Brian Schleife gelandet.
Ja, in der lande ich oft. Eigentlich immer nur, wenn ich über das Individuum spreche, aber manchmal passiert es auch bei Außerirdischen und Sandalen.
Das, oh Gott, das ist die schlimmste Szene an diesem ganzen Grauen. Ich muss es nochmal gucken. Auf jeden Fall, nee, aber was, das heißt, die Römer haben uns den Scheiß eingebrockt?
Den Scheiß mit deinem Vater auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, was mit meinem Vater, aber ich glaube, der sah sich da in einer Linie.
Deswegen legt er immer so viel Wert auf klassische Bildung.
Da, bitte.
Ja, auf Griechisch und Latein und so.
Willkommen zur Therapie.
Weil ihn das gerechtfertigt hat.
Ja.
Ach so. Unfassbar.
Ja, ist schon so. Also wenn man Oikos so als Hausstand versteht und dem muss einer vorstehen, ja, und muss das Ganze irgendwie geregelt kriegen, dann geht es auch nicht nur darum, irgendwie Einkommen zu generieren, sondern das auch organisationell hinzukriegen und sozial hinzukriegen, weil die Männer natürlich diejenigen sind, die Politik machen und so weiter. Und dann ist es schon ähnlich wie jetzt, auch wenn man sagt, in der Politik oder im Vorstand trägt die ganze Verantwortung. Ja, es ist ja was dran.
Das sind auch die Römer schuld.
Ja. Also die aktuell lebenden Menschen in Rom nicht, aber die Herkünfte unserer Gesetzgebung schon. Ja, die sind schon noch so ausgerichtet.
Und dann macht es aber auch Sinn, dass sozusagen diese Person, die alles regelt und die sozusagen der zentrale Punkt dieses Oikos ist, dass es der natürlich besonders gut gehen muss.
Ja,
weil
klar.
Wenn die fehlt, dann bricht das System ja zusammen.
Ja, klar. Ja.
Ich lehne das ab, aber ich verstehe.
Ja.
Ne, es wäre ja schöner, wenn es allen gut geht und
deswegen,
nicht an einer Person alles abhängt.
Ich glaube, deswegen wurden die Kommunen erfunden, weil irgendwer gemerkt hat, das ist irgendwie kein Modell, mit dem ich leben will.
Ja, und den Kommunen haben sie dann gemerkt, Mist, irgendwie will dann sich doch Hierarchie durchsetzen in irgendeiner Form, ne? Irgendwer will immer das Sagen haben.
Es definiert sich dann so durch, wer dann doch irgendwie die entsprechende
Menschen.
Rolle ja, Menschen. Puh, ey. Aber wenn man sie als Gattung ernst nimmt, müssen sie echt in ihren Handlungen beweisen, warum sie überhaupt auf der Welt bleiben sollten. So, und das, so leicht ist das nicht.
Rita, wie soll ich denn bitte jetzt schlafen?
Gut. Weil du weißt, dass du dein Bestes gibst und mehr geht ja nun nicht.
Ja,
also du bist doch gerade jemand, der das ständig tut. Du fühlst dich doch ständig verantwortlich auch.
Ja, das heißt aber, das heißt ja nicht, dass ich dann ständig auch das Richtige tue und auch richtig antworte auf die Fragen, die das Leben mir stellt. Ich kann ja auch das Ganze verantworten im Sinne von vergegnen.
Ja,
also eine
du?
Falsche Antwort
ja,
finden.
Ja, aber ich glaube, es geht darum, in welchem Horizont wir Fragen und Antworten suchen. Nicht so sehr darum, welche Fragen wir stellen und welche Antworten. Doch,
im
welche
Home
Fragen
Office?
Wir stellen schon, ja. Ja, im Moment
mit sehr geringer Reichweite.
Ja, aber ohne Witz, das ist ja, im Moment problematisch, finde ich, weil uns genau das flöten geht.
Oder es ist nicht problematisch, weil es vielleicht Menschen auch entlastet, dass sozusagen ihre Reichweite wieder.
Ja, also wenn es so eine Pendelbewegung ist und viele ganz überfordert waren, das haben wir ja auch in den Medien immer gehört, dass die junge Generation, da frage ich mich immer, wer das alles sein soll, aber gut,
wir, so
überfordert sein mit der reinen Auswahl und mit damit, dass so viel Welt zur Verfügung steht, dann ist es jetzt schon so, dass es wieder so Schrumpfungsbewegungen gibt, aber die Digitalität bedeutet ja, dass das alles im Modus der Möglichkeit da bleibt. Mhm. Es ist ja eben nicht so. Also unser Realleben ist vielleicht beschränkt auf wenige Menschen und weniger Quadratmeter. Wenige sicher nicht, aber weniger. Aber da wir ja nicht mehr entweder live oder online leben, sondern on-live, ist es eben so schwierig,
wobei das
da noch die Linie zu ziehen.
Ja, das mit den wenigen Quadratmetern ist natürlich nur für privilegierte Menschen. Es gibt ja schon die auf wenigen Quadratmetern
ja,
mit vielen Leuten.
Aber es sind dann immer noch viel verglichen mit Indien oder so. Ne? Also kommt drauf an, welcher Teil Indiens und wer. Und es ist alles so schwierig.
Kommt drauf an, wo du lebst.
Ja, natürlich.
Lebst du in einer Flüchtlingsunterkunft, ist das auch nicht
ja,
viel mehr.
Ja, klar.
Also,
ja, ja. Es ist so schwierig, darüber irgendwie Maßstäbe
genau.
zu halten und zu sagen, aha, das ist viel, das ist wenig.
Naja,
wir müssen halt fragen, was menschengemäß ist.
Ja.
Und da merkt man dann, glaube ich, schon, was eigentlich nicht zum guten Leben beitragen kann. Und wenn das jetzt eine Phase ist, in der wir zurückkommen zu dieser Frage, okay, was ist für das Hier und Jetzt gelingendes und gutes Leben, dann ist ja schon was getan. Also wenn wir bei den nächsten Ethiken sind, dann immerhin, ja. Mhm. Dann müssen wir ja nicht irgendwie künstlich noch Gesinnungsethik und Verantwortungsethik dazu denken, sondern dann kann das die Initialzündung für den ganzen Rest sein.
Aber das, was mich daran auch noch beschäftigt ist, du hattest das ja eingangs gesagt mit den Reichweiten und so, mhm. ne? Die sind ja jetzt auch eingeschränkt, weil wir eben viel mehr im häuslichen Umfeld sind.
Mhm.
Und bei diesen Nächsten sozusagen zu sagen, naja, wir haben auch Verantwortung gegenüber den Nächsten, weil wir interpretieren Verantwortung ja gerne nur auf uns selbst und
ja.
eben nicht auf das Umfeld. Sollte es doch eigentlich viel leichter sein, festzustellen, mit wem wir in einem Raum leben und wie wir uns einander gegenüber sozusagen verantwortlich verhalten können.
Ja.
Und genau.
Ich fürchte, das haben wir nicht mehr gut geübt, ehrlich
genau.
gesagt.
Das ist nämlich genau das, worauf ich hinaus will, dass es jetzt so ist, dass es uns auffällt, dass es uns aber auch total stresst, dass wir mit diesen Nächsten auch in einem Raum sind und auch in enger Umgebung und trotzdem das Bedürfnis haben, uns zu schützen.
Mhm.
Also zum einen vor den Nächsten zu schützen, weil wir eben nicht wissen,
ja.
ne, ob die eine Corona-Infektion mit sich herumschleppen oder nicht. Zum anderen uns aber auch verantwortlich vor diesen Nächsten verhalten müssen, weil wir auch nicht wissen, ob wir dieses
ja.
Virus mit uns rumschleppen
ja,
oder nicht.
Ja.
Und das scheint irgendwie so ein Spagat zu sein, der vielen Menschen dann doch schwer, obwohl nee, vielen Menschen, glaube ich, möchte ich in Frage stellen, aber einigen.
Schwer fällt, meinst du?
Ja, das zu sehen oder das zusammenzudenken.
Ja, das liegt aber auch daran, dass wir, das hat Forschung wohl herausgefunden, dass wir gerade, wenn wir empathisch verbunden sind, also Leben teilen, Empathie jetzt verstanden als Miterleben, dann fällt es uns schwerer, zum Glück, den oder die andere als Aggressor zu erleben, es sei denn, das ist real der Fall. Ne?
Mhm.
Ich spreche jetzt nicht über häusliche Gewalt und sowas. Wir gehen davon aus, dass die Menschen, die wir lieben, uns eher nicht anstecken.
Mhm.
Das ist total bekloppt, weil das ja genauso gut der Fall sein kann. Aber von jemandem, den wir nicht so mögen, gehen wir davon aus, wenn der mich anhustet, ist eklig. Und wenn aber derjenige, in den ich gerade verknallt bin, mich anhustet, ist es ein bisschen schön. So. Ja, ja, genau. Ja, aber es ist derselbe Fall. Ne? So. Und Menschen sind halt so eingerichtet, dass sie sich mit ihrem nächsten Umkreis irgendwie dann ganz gut zusammenfinden, eine Weile lang, bis das mit dem Spucke-Lecker-Finden vorbei ist. Es hält im Bestfall ein paar Jahre an, aber dann ist auch das vorbei. Und dann ist es halt wieder diese.
Rita ist heute wieder so romantisch unterwegs. Ach, ja.
Jetzt bin ich still. Autsch. Für meine Verhältnisse ist das romantisch. Du solltest mich mal unromantisch erleben.
Vielleicht wann anders.
Ja, lieber nicht. Aber ja, diese Nah- und Fernkategorien, die fallen uns halt so schwer. Und wir haben es, glaube ich, echt nicht mehr so gut geübt. Wir haben nicht mehr geübt, andauernd mit denselben Menschen zusammen zu sein oder nicht so viel online zu sein. Das sind wir ja jetzt auch dauernd, aber meistens, weil wir müssen und es ist dann irgendwie nicht mehr so schön. Oder einige gucken die Portale da leer, die man gucken kann. Mhm. Aber so richtig schön findet es fast niemand mehr, ist mein Eindruck. Da drängelt sich also doch der Eindruck auf, dass Menschen mit anderen sein wollen, weil es uns als Menschen eingeschrieben ist. Und dann wäre es eigentlich die normale Konsequenz, wieder mehr über Verantwortung nachzudenken, ja.
Ja, tatsächlich. Also ich habe gerade auch so 500 Gedanken im Kopf über dieses Miteinander, miteinander leben, ne, auch mit voneinander abhängig sein. Und das, glaube ich, diese Verpflichtung. Wir fühlen uns natürlich Menschen gegenüber eher verpflichtet, die wir mögen, mit denen wir in einer Beziehung leben in irgendeiner Form und so. Und da wir aber uns sehr unabhängig voneinander ja bewegen können. Mhm. Die Möglichkeit besteht ja so. Das ist auf der einen Seite sehr schön, weil dann haben wir auch größere Reichweiten, müssen halt weniger absprechen und so, ist voll anstrengend, das alles zu organisieren. Mhm. Ne, da kommen wir aus diesen Bezügen, kommen wir raus. Wir merken aber, dass wir diese Bezüge eben nicht nur in Abhängigkeit voneinander brauchen, wenn wir etwas voneinander brauchen, sondern auch dann abhängig voneinander sind, wenn wir eigentlich nichts voneinander brauchen und auch nichts miteinander zu tun haben wollen, aber wir haben, also wir sind sozusagen darauf gestoßen, dass wir etwas miteinander zu tun haben, obwohl wir uns nicht kennen, obwohl wir uns vielleicht sogar nicht mal mögen. Ja, so.
Ja, ja,
und wir sind trotz allem, und das ist, glaube ich, so was, das bringt einen auch so zur Verzweiflung. Also so, ich will nicht und ich kann mir das jetzt nicht aussuchen und trotzdem sind wir alle sozusagen füreinander verantwortlich. Mhm. Und Verantwortung ist ja dann auch schön und häufig auch gar nicht so schwerwiegend, wenn wir das für jemanden tun, den wir gerne mögen.
Ja, ja, dann fällt es auf jeden Fall leichter. Also wenn diese Nah-Kategorien erfüllt sind, dann tun wir uns auch nicht so schwer mit asymmetrischen Verhältnissen. Die meisten Menschen, die ich kenne, helfen auch lieber, als dass ihnen geholfen wird. Auch das ist, glaube ich, gewachsen auf Basis unserer Handlungen der letzten Jahrzehnte. Was man sich als guten Tod vorstellt, ist zum Beispiel auch sowas. Das ist ganz anders als früher. Also ich glaube, wir haben ganz gut gelernt, Individuum sein zu wollen und zu sollen. Mhm. Also dieses Dispositiv sei du selbst und ich will das aber auch sein. Also ich darf bei mir beginnen. Ich muss da nicht aufhören. Ich darf den anderen so als erweiterten Teil meiner selbst wahrnehmen und dann ist es eine gute Beziehung, wenn ich bei mir bleibe und der anderen dann auch Raum einräume oder so. Aber dass wir uns wirklich kategorial als Menschen verstehen, die immer in Abhängigkeiten sind. Mhm. Und zwar in vielen, nicht nur anderen Menschen gegenüber, sondern der Natur gegenüber, den Dingen gegenüber, der Welt gegenüber und so weiter. Das ist was, das uns immer noch unangenehm ist. Und das muss man, um Verantwortung zu lernen, aber akzeptieren. Und das ist, glaube ich, echt schwer.
Ja, und ich habe das Gefühl, dieses Randalieren dagegen hat was Pubertierendes.
Ja, darf ja sein, so eine Abgrenzungsphase.
Naja, das hieß aber auch, dass wir darüber hinauswachsen. Das wäre ja dann ein hoffnungsvoller Gedanke, zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt einfach so ein bisschen
dann doch das
dagegen
Prinzip Hoffnung
rebellieren und randalieren. Und dann ist auch irgendwann gut, dann haben wir alle eingesehen, Und so eine jüngere Generation zeigt das ja auch eigentlich, dass sie diese Verantwortung auch ernst nehmen.
Ja, ja,
und weil sie sich auch wirklich sehr davon bedroht fühlen.
Ja, genau.
Also das ist so eine Ehrfurcht, die da mitschwingt.
Genau die Sachen, nämlich Zukunft und Natur wieder ins Spiel zu bringen und sie laut ins Spiel zu bringen und zu sagen, und ihr habt das verspielt für uns, das finde ich großartig. Das musste sein. Es war jetzt lange überfällig.
Und tatsächlich einfach da Verantwortung einfordern. Und da kommen wir aber wieder zum Eingang zurück, zur Schuldthematik. Mhm. Ne? Also damit wird das ja so argumentiert. Ihr sagt, wir sind schuld, dass es so geworden ist. Und diese Schuld wird dann so zurückgewiesen. Aber zu sagen, naja, aber wir sind alle schuldig oder nicht. Also es ist total egal, wir sind alle dafür verantwortlich. Ja. Diese Entwicklungen aufzuhalten.
Ja, genau.
So, und zwar völlig unabhängig davon, ob wir jetzt Schuld haben oder nicht, ne? Also wer jetzt irgendwie die Treiber der ganzen Entwicklung sind.
Das müsste man letztlich auch an der an der Episode mit dem queerfeministischen Buchladen, glaube ich, attestieren,
ja,
dass da zwar Schuld diskutiert wird, ist auch gut, jemand hat da Schuld auf sich geladen, als Person ganz sicher, in den Strukturen noch viel mehr, aber jetzt die Verantwortung wahrzunehmen und sei es erstmal nur auf Nachfrage, aber immerhin, ne, und irgendwie Klärungsbedarf zu beantworten und zu verantworten, da wurden dann ja auch Argumente gebracht wie, naja, der Opa würde sich über genau dieses Projekt jetzt am meisten ärgern, wenn wir sein Vermögen dafür ausgeben. Mhm. Ne? Das ist ja schon eine Weise, sich diesen Fragen zu stellen, immerhin. Und
das hat sie auch tatsächlich gemacht, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Eben, ne?
Genau.
Also die Buchladenbesitzerin hat sich verantwortet und hat auch versprochen, sich da noch intensiver mit auseinanderzusetzen und das transparent zu machen und so. Das finde ich alles tatsächlich sehr richtig und gut, auch weil sie sich eben in entsprechenden Kontexten bewegt und so. Das ist jetzt gar nicht, aber ich finde das Spannungsfeld gut und ich finde auch daran eben spannend, dass sie diese Verantwortung eingangs einfach nicht gesehen hat und wahrgenommen hat, weil wir in so, da ist so ein Vakuum, das ist so ein Verantwortungsvakuum von so, naja, sagen wir mal so 70 Jahren, ne, das löst sich gerade auf und deswegen, das ist ja auch gut, das ist ja auch eine Form von Bewältigung, auch von Zukunftsausrichtung, ne? Wenn sich dieser Verantwortung mehr Menschen stellen würden, würde es einfach mehr Aufarbeitung und auch mehr Heilung geben der Stelle.
Und wenn dadurch sichtbar geworden ist, dass es sich für uns alle lohnt, mal einen anderen Blick in die Vergangenheit zu werfen und genauer hinzugucken oder zumindest zu fragen, was wurde denn alles mal so nicht gesagt? Mhm. Es gibt ja auch häufig gar kein Vokabular oder keine Aufzeichnung oder sonst was. Das ist dann alles so nebulös weit weg und man kommt auch nicht dahinter, wenn man anfängt herum zu recherchieren. Das kann ja alles sein, aber es macht einen Unterschied, ob man sich diese Frage stellt oder nicht.
Ich habe ja gerade so gedacht, ne, Verantwortung wiegt schwer, muss aber gar nicht teuer sein.
Ja,
also ihr könnt
manchmal ist sie auch teuer, wiegt aber gar nicht schwer, weil das Erbe so riesig ist.
Ja. Oder sie wiegt genau deswegen dann doch viel schwerer.
Ja, ja.
Das können wir aber nicht beurteilen an der Stelle. Aber es ist, ich finde schon, dass es sehr spannend ist, wie wir uns auch um den Schuldbegriff so ein bisschen rumlaviert haben, weil wir was viel Spannenderes entdeckt haben.
Ja, nur, wir haben es ja jetzt abgegrenzt. Ne? Man ist vielleicht nicht schuld, aber gemeinsam verantwortlich ist, glaube ich, ganz gut.
Nee, definitiv. Aber das ist so, ich finde das spannend, wenn Verantwortung auf mehreren Schultern, Schulden liegt.
Ja, das ist übrigens eine Argumentationslinie entlang von Schuld, dass wir das so denken, wie wir es denken, weil es diese etymologische Nähe zu Schulden gibt, insbesondere in unserem Sprachraum und dass es in anderen Sprachräumen ganz anders sein könnte. Ja, ja.
Sprache ist da auch wirklich auch nochmal sehr spannend. Nein, aber wenn sozusagen viele Menschen sozusagen sich für die gleiche Sache verantwortlich fühlen, dann wiegt es halt nicht mehr so schwer. Also dann ne, gibt es ja ein gemeinsames Schaffen. Genau. Mhm. Und das ist vielleicht auch eine Lösung für schwere Managergehälter.
Ja.
Ja, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen, wiegt sie nicht mehr so schwer.
Genau, falls ihr euch irgendwie schrecklich fühlt, weil das ganze Geld muss ja auch irgendwo
hin. Verwaltet werden, da hat man ja ständig Sorgen. Ja, wir können sie euch nehmen. Sponsert diesen Podcast.
Da muss man abgeschottet, gibt uns 1 Euro, dann läuft das schon. Das ist ungefähr wie wenn Donald Trump $750 Steuern bezahlt. Mein Projekt ist, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, ich habe leider nie Zeit, aber ich würde gerne ausrechnen, was das anteilig bei meinem Einkommen ausmachen würde, wie viel Steuern ich bezahlen müsste, um derart grotesk wenig. Aber gut, das sind andere Fragen.
Definitiv. So, das war jetzt schon mal Werbung vor Ritas Literatur.
Ja, genau.
In eigener Sache.
Voll. Das verantworten wir mal. Wo ist denn meine Literaturliste auf irgendeiner Rückseite?
Warte. Die Rita ist so schlecht vorbereitet, dass sie schon wieder Papier über den ganzen Tisch verteilt hat. Ich liebe dieses Geräusch.
Das ist ein tolles. Nee, es ist ein komisches. Das ist so komisches Druckerpapier. Ich mag da gar nicht drauf schreiben. Es ist sehr glatt. Komisches Papier.
Eklig.
Naja, egal. So, ich habe am meisten zitiert von und aus Hans Jonas. Ne? Das Buch heißt Das Prinzip Verantwortung. Es gibt aber auch eins von ihm, das heißt Dem bösen Ende näher. Gespräche über das Verhältnis des Menschen zur Natur.
Mhm.
Und in dem findet sich das Hannah Arendt Zitat, so viel steht fest, Hans, das ist das Buch, das der liebe Gott mit dir im Sinn gehabt hat. Der hat nämlich vorher viel über ganz andere Sachen geschrieben und dann dieses Verantwortungsding, das war schon so, ja. Dann hatten wir gesprochen über das Prinzip Hoffnung, von dem es sich ein bisschen absetzt, das im amerikanischen Exil geschrieben wurde von Bloch. Das sollte eigentlich The Dreams of a Better Life heißen, also falls man lieber das lesen will, als das mit der So. Da kommt das Kompendium so alles zusammen.
Eigentlich habe ich eine Verantwortung, da diesen Hans Jonas zu lesen, wo wir doch die gleichen Gemäuer
geatmet haben. Ich möchte nicht wissen, wer in den Gemäuern schon hier. So,
bitte hören Sie auf.
Klammer drum.
Die Menschen vielleicht noch mal schlafen.
Ja, ja. Dann müssen Sie Tobi mal hören. Karl Otto Apel, Diskurs und Verantwortung, das Problem des Übergangs zur postkonventionellen Moral. Böhler, Verstehen und Verantworten, das ist im Dialog mit Hans Jonas, also wenn man über Hans Jonas lesen möchte. Dieter Birnbacher, Verantwortung für zukünftige Generationen, das von 1988, also fällt genau in diese Zeit, die wir besprochen haben. Wolfgang Weischädel, Das Wesen der Verantwortung, ein Versuch. Franz Josef Wetz hat eine Einführung zu Hans Jonas geschrieben, wenn man sich dem Denken also auf diese Weise nähern möchte. Und über Max Webers Ethik-Differenzierung hatte ich noch gesprochen. Ne? Politik als Beruf war da die Quelle, das von 1919. Und ein paar andere Sachen kommen wann anders. So.
Rita schon wieder so, ja, ich habe gar nicht genug Zeit vorzubereiten. Okay, über die Hälfte haben wir jetzt gerade nicht gesprochen.
Nein, das stimmt nicht. Ich wäre nicht gut genug vorbereitet, um hier draus eine zweite Folge zu machen. Das sicher nicht, aber ich möchte ja auch zuhören und das irgendwie besprechen.
Das war ja kein Vorwurf.
Ja, ja.
Ja, ja, es triggert Rita. Ich trigger sie an ihrem wunden Punkt.
Ja, ja, der ist derart groß, das ist nicht schwer.
Ich habe Nougatringe mitgebracht, damit kannst du sie nachher
heilen.
Ja.
Ich liebe statt Pflaster.
Das ist ein inneres Pflaster, das ich da auch mitgebracht gut, habe. Ja. So, wenn ihr uns noch was sagen möchtet zu dieser Folge, dann erreicht ihr uns unter rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Wir haben eine Website www.wasdenkstdudenn.de. Ihr findet uns auf Facebook oder auf Twitter unter @wddd_podcast. Bei Mastodon bin ich Frau Nora und sehr faul, was das angeht, gerade weil wir in so vielen digitalen Bezügen leben, dass ich es einfach nicht mehr unter einen Hut gebracht bekomme. Und wenn ihr Lust habt, dann dürft ihr dieser Folge ein paar Sternchen dalassen, da wo es geht, oder uns freundliche Kommentare schreiben. Wir freuen uns da wirklich extrem drüber. Also, wenn das gute und nette Kommentare sind, ganz so unterschwellig, dann freuen wir uns darüber. Aber die anderen akzeptieren wir, das ist dann so. Aber die Freude hält sich dann halt in Grenzen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und habt eine gute Zeit.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.